Ja, guten Abend oder guten Nachmittag eigentlich noch. Ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken, dass der Moment jetzt da ist, worauf wir irgendwie auch die letzten Wochen hingearbeitet haben, dass wir Heiligabend feiern können, Weihnachten feiern können. Und dieser Moment wird eigentlich erst zu Weihnachten, wenn du da bist und wenn du in unser Leben auch irgendwie reinkommst, reinsprichst. Und ich möchte dich bitten, dass du es tust. Amen. Ja, wir haben gerade den klassischen Text der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 gehört. Ein so bekannter Text, dass wenn wir ihn auf Deutsch hören würden, wir vermutlich nur mit einem halben Ohr zuhören würden oder vielleicht ihn auch gar nicht mehr hören könnten. Irgendwie verständlich, denn wer liest jedes Jahr das gleiche Buch, die gleiche Geschichte, immer und immer wieder? Ja, selbst mein dreijähriger Sohn, der es gerne hat, wenn man ihm immer wieder die gleiche Geschichte vorliest, wünscht sich Abwechslung. Und manch ein Buch liegt dann eben für eine lange Zeit im Regal, bevor es vielleicht irgendwann mal wieder ausgekramt wird. Warum graben wir jedes Jahr die gleiche Geschichte an Weihnachten aus? Wird es nicht langweilig? Bräuchten wir da nicht mal was Neues, vielleicht auch was Unterhaltsameres? Vielleicht bist du heute hierher gekommen in der Hoffnung, dass dir etwas Neues präsentiert wird. Eine neue Geschichte, vielleicht sogar eine komplett andere Geschichte. Ich muss dich enttäuschen. Auch dieses Jahr ist es diese eine Geschichte mit Maria, mit Josef und mit dem kleinen Jesuskind. Aber ich hoffe für uns, dass wir uns trotzdem auf dieses Ereignis einlassen können. Denn es ist ein Ereignis, was eine überraschend positive Nachricht mitbringt. Eine überraschend positive Nachricht. Und deshalb werden wir auch nicht müde, dieses Ereignis zu teilen und den vielen anderen Ereignissen unserer Welt gegenüberzustellen. Wenn wir am Ende des Jahres in unsere Welt schauen, dann werden wir zu dem Schluss kommen, dass es auch 2019 nicht einfacher oder weniger komplex geworden wäre. Ja, manches Wichtige wurde angesprochen. Manches auch angegangen, manches vielleicht sogar gelöst, aber vieles auch nicht. Es sind auch in diesem Jahr wieder neue komplexe Fragen entstanden und neue Probleme aufgetaucht, manchmal näher an uns drangekommen, als uns lieb ist. Weihnachten hat nicht die einfache Antwort und Lösung für all diese Fragen und Probleme. Aber Weihnachten bringt eine Hoffnung hinein, die wir auch 2019 in unserer komplexen und herausfordernden Welt hören können und vielleicht auch hören sollten. Denn die zentrale Botschaft der Weihnachtsgeschichte ist, nicht nur die Probleme dieser Welt sind uns nahegekommen und vor Augen gekommen, sondern auch Gott selbst ist uns nahegekommen. Lukas beschreibt die Geburt dieses Kindes nicht nur als nette Gute-Nacht-Geschichte, sondern er glaubt, dass in diesem Baby Gott selbst auf die Straßen dieser Welt gekommen ist. In Jesus wird Gott sozusagen in unsere sichtbare Lebenswirklichkeit hineingeboren. Und es nicht nur einfach als irgendein Stand, weil es eben auch noch im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt, sondern als ein Ausdruck davon, dass er unsere Nähe möchte, dass er mit uns Verbindung will und dass er uns mit den Problemen dieser Welt nicht alleine lässt. Das ist die Botschaft von Weihnachten, dass nicht nur die Probleme, oft auch selbstgemachten Probleme, zu unserer Welt dazugehören, sondern dass es da einen Gott gibt, der uns nahe kommt und nahe ist. Damals durch Jesus Christus und bis heute durch seinen Heiligen Geist. Peter Huchel, ein ostdeutscher Dichter des 20. Jahrhunderts, hat zu unserem Text aus Lukas 2 ein interessantes Gedicht geschrieben und ihr findet die letzten drei Strophen auch auf eurem Programmblatt. Ich lese mal nur die zwei ersten davon vor. Dass diese Welt nun besser wird, so sprach der Mann der Frau. Für Zimmermann und Knecht und Hirt, das wisse er genau. Ungläubig hörten wir's, doch gern. Viel Jammer trug die Welt. Es schneite stark und ohne Stern ging es durch Busch und Feld. Und ich mag besonders diesen Satz, ungläubig hörten wir es doch gern. Denn was darin zum Ausdruck kommt, ist eine Haltung, die irgendwie typisch ist zu Weihnachten. Wir hören von all diesen großen Themen und Hoffnungsbotschaften und es ist gar nicht so einfach, das wirklich zu glauben. Und selbst wenn ich es theoretisch glaube, ist es nochmal eine ganz andere Sache, das wirklich an mich persönlich heranzulassen. Und deswegen in einem gewissen Sinne für den einen stärker, für den anderen schwächer gilt doch, ungläubig hören wir es doch gern. Es wäre schön, wenn es stimmen könnte, was die Engel sagen. Die Worte von Frieden, von Freude, von Liebe und einem Retter. Es wäre wirklich schön. Ungläubig hören wir es doch gern. Und ich möchte euch einladen, von drei Dingen aus dieser Weihnachtsgeschichte genauer und gern heute Abend zu hören. Von einem Erschrecken, von einem Zeichen und von einer Freude. Ein Erschrecken. Ein wichtiges Detail der Weihnachtsgeschichte, was irgendwie oft übersehen wird, ist in Vers 9 dieses Erschrecken der Hirten. Für uns ist Weihnachten so ein liebliches und ruhiges Fest. Wir sitzen gemütlich in unseren Wohnzimmern, die meisten mit Familie, alles glanzvoll geschmückt. Es duftet nach leckerem Essen und wir erfreuen uns mit tollen Geschenken. So zumindest das Image von Weihnachten, wie wir das Jahr für Jahr aufgebaut bekommen und worauf wir jedes Jahr auch irgendwie hinarbeiten. Aber das Interessante ist, für diese Hirten hier war Weihnachten zuerst einmal etwas Furchteinflößendes. Ihre Begegnung mit diesem göttlichen Licht, mit diesen Engeln auf dem Feld, war vor allem etwas Beängstigendes. Etwas, was Angst ausgelöst hat. Und das passt erstmal so gar nicht zu unserem stillen und besinnlichen Weihnachtsbild. Woher diese Furcht? Sie hat etwas mit dieser Herrlichkeit zu tun, mit dieser Klarheit Gottes, wie Luther es übersetzt. Was diese Hirten hier erleben, ist ein Blick in das wirkliche Wesen Gottes, in seine Essenz sozusagen. Und was ihnen da begegnet, war eine Größe, die alles Bekannte weit übersteigt und eine Gewalt und Stärke, die unermesslich ist. Und eben auch eine Klarheit, die ihr eigenes Durcheinander erst richtig deutlich macht. In dieser Klarheit gibt es kein Beschönigen mehr, sondern es war etwas, was eine extreme Ehrfurcht bei ihnen ausgelöst hat. Und als Analogie muss ich an ein YouTube-Video denken. Wenn man so in der Predigtvorbereitung ist, man nicht weiterkommt, dann ist manchmal ganz gut, wenn man einen Online-Artikel liest oder so das eine oder andere Video anschaut. Und da gibt es dieses eine Video an irgendeinem Flughafen auf der Welt, wo diese Planespotters direkt an der Landebahn stehen. Also solche Flugzeugfans, wie man sie auch in München am Flughafen beobachten kann. Und dann kommt plötzlich so ein Militärflugzeug, ja, so ein Düsenjäger, aber nicht so aus einer sicheren Distanz, wie das wohl sonst war, sondern dieser Jet fliegt relativ knapp über ihre Köpfe weg, sodass es sie buchstäblich umfegt. Und die Reaktion ist interessant. Zuerst ist da Schock und Angst auf den Gesichtern. Krass, was da gerade passiert ist. Aber dann verwandelt sich das in Begeisterung. Wir haben es überlebt. Und ich glaube, das ist schon ein klein bisschen von dem, was hier mit den Hirten passiert. Die mit der unbändigen Macht und Klarheit Gottes an der Stelle in Berührung kommen. Aber was soll das jetzt in der Weihnachtsgeschichte, dieser Schrecken? Und was ist der Punkt für uns heute? Ich denke, es will uns an etwas Wichtiges erinnern, nämlich daran, wer da wirklich in der Krippe liegt. Es ist nicht nur irgendein kleines, süßes Baby, was da eben geboren wird, sondern es ist Gott als Mensch. Matthäus berichtet in seiner Weihnachtsgeschichte davon, dass die Sterndeuter aus dem Osten sich vor dem Kind niederwerfen und es anbeten. Wieso sollte man vor einem Baby knien? Wieso soll man es anbeten, Ehrfurcht empfinden? Doch nur, weil in diesem menschlichen Kind uns Gott selbst nahe kommt. Ein altes Weihnachtslied von Martin Luther bringt es gut auf den Punkt. Ihr habt das vorne auf dem Programmblatt. Denn aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Marienschoß. Er ist ein Kindlein worden klein, der alle Dinge erhält allein. Also der von Menschen nie zu erdenken wäre, derjenige, über den letztlich auch keiner beschließen oder verfügen kann, der liegt in Mariens Schoß. Der, der alle Dinge allein erhält, ohne den nichts besteht oder beieinander bleibt, der ist in die Krippe gekommen. Das sollten wir zu Weihnachten nicht vergessen. Es ist eine Begegnung der besonderen Art zwischen Ungleichen. Eine Begegnung, die eigentlich schrecklich furchteinflößend sein müsste, aber von Gott so gedämpft und verständlich gemacht wurde, dass wir sie ertragen und uns sogar dafür öffnen können. Ein Gott, der sich nicht im unendlichen Raum seiner Macht verliert, wie es heute viele Mächtige tun, sondern seine Macht und Herrlichkeit mildert und auf Augenhöhe kommt. Ein Geheimnis, was wir nicht wirklich begreifen können, aber was eine wichtige Botschaft enthält. Denn alles hoffnungsvolle Reden von Liebe, Frieden, Veränderung und Rettung macht, denke ich, so überhaupt erst Sinn. Wenn nicht Gott selbst in dieser Krippe liegt, sondern nur eine Fantasie, ein Ideal, ein Mensch wie du und ich, gibt es keine oder nur eine unbegründete Hoffnung auf wirkliche Gerechtigkeit und endgültige Erneuerung. Dann ist die Welt vielleicht wirklich für immer verloren. Aber die Botschaft ist, es ist der Immanuel, Gott mit uns, der in dieser Krippe liegt. Und ich finde ein bekanntes Lied deswegen passend, O lasset uns anbeten. Als zweites hören wir in der Weihnachtsgeschichte von einem Zeichen. Also es geht nach dem ersten Erschrecken für die Hirten direkt spannend weiter. Gerade so auf dem Hintergrund dieser Größe Gottes lesen wir dann Vers 12. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und auch hier, das passt erstmal gar nicht zusammen. Eben haben wir noch von der furchteinflößenden Klarheit Gottes gehört und dann sagt der Engel, und hier ist euer Zeichen. Alle halten die Luft an, was wird es für ein krasses Zeichen sein? Prunk, Protz, Insignien der Macht, was wird es sein? Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Futterkrippe liegend. Und es klingt erstmal wie ein halber Witz. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte nicht schon so oft gehört hätten, würden wir an der Stelle unweigerlich stoppen. Und ich versuche es mal nach heute zu übersetzen. Ihr werdet das Kind finden, in dem Einkaufswagen liegend, eingewickelt in einer muffigen Decke zwischen einer Lidl-Tüte und Pfandflaschen. Was mit dieser Futterkrippe rüberkommt, ist Improvisation. Wenig Geld. Ärmlichkeit, vielleicht sogar Erbärmlichkeit. Und der Engel sagt, das soll euer Zeichen sein. Die Frage ist, wofür eigentlich? Was wird uns dadurch angezeigt mit diesem Setting Futterkrippe oder Einkaufswagen? Es lohnt sich einmal selbst darüber nachzudenken und für sich selbst Antworten zu finden. Ich weiß es auch nicht bis ins Detail, wieso es Gott gerade so eingefädelt hat und es sogar noch ausdrücklich als Zeichen unterstreicht. Meine Ideen sind, es ist ein Zeichen, dass sich Gott gerade den Schwachen und Heimatlosen verpflichtet fühlt. Sich assoziiert, ihre Situation kennenlernt, noch intensiver, um beizustehen und handeln zu können. Vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass er keinen großen Wert auf Äußerlichkeiten legt, auf Prunk und Pracht, auf Glamour und Eindruck. Auf jeden Fall hinterfragt dieses Zeichen unsere Etiketten und auch unsere Eitelkeiten. Das Christuskind in dieser Ärmlichkeit hinterfragt unsere schnellen Schlüsse, dass jemand ohne das nötige Äußere ja wohl nicht sein kann. Es hinterfragt auch unser Bedürfnis, für uns selbst einen großen Auftritt zu machen. Wenn selbst der Herrscher der Welt keinen solchen Auftritt für sich gebraucht oder gewollt zu haben scheint. Ein Gott, der in Ärmlichkeit kommt, das hinterfragt unser Streben nach Macht, nach Image, nach Reputation, nach Status, nach Reichtum und nach Markenlabels, mit denen wir uns oft unsere vermeintliche Langeweile, unsere Unsicherheit und unsere Frage nach Bedeutung bedecken wollen. Wenn sogar er es nicht nötig hatte, der wirkliche König, sind wir uns sicher, dass wir es so dringend brauchen? Die Krippe provoziert gar nicht so leichte Fragen. Wo erwartest du den König der Welt? Wo erwartest du, Gott zu finden? Ihr werdet das Neugeborene finden, in Windeln gewickelt und in einer Futterkrippe liegend, in einem lächerlichen Einkaufswagen. So hat es ihm gefallen zu kommen, so hat es sich uns gezeigt. Was macht es mit uns? Und jetzt noch drittens, wovon wir in der Weihnachtsgeschichte hören, von einer Freude. In Vers 10 sagt der Engel: Habt keine Angst, seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Das ist ja ein sehr präsentes Thema in der ganzen Weihnachtsgeschichte und auch bei uns in den Traditionen, die Weihnachtsfreude. Enthalten in vielen Weihnachtsliedern, auf Grußkarten, hoffentlich beim Auspacken der Geschenke und überhaupt, man soll sie doch bitte haben, diese besondere Weihnachtsfreude. Und da schwingt immer dieser Imperativ mit, jetzt freut euch doch endlich. Wir singen auch nachher im letzten Lied, freue dich, o Christenheit. Aber das kann ganz schön schwierig sein, dieses sich freuen sollen. Denn was, wenn ich mich ganz anders fühle? Nämlich vielleicht ganz normal. Vielleicht ein bisschen gestresst. Vielleicht auch ein bisschen müde nach den letzten Wochen. Vielleicht auch einfach gar nicht so gut. Das kann nerven, dieser scheinbare Zwang, sich doch endlich zu freuen. Und ich finde, dazu gibt es eine ganz tolle Beobachtung in der Weihnachtsgeschichte. Denn in diesem Text wird klar, dass die wirkliche Weihnachtsfreude sich dadurch auszeichnet, dass sie nicht bei uns beginnt. Dass sie nicht zuerst unsere Freude ist oder sein muss, sondern die wirkliche Weihnachtsfreude ist vor allem Gottes Freude. Sie beginnt bei ihm. Es ist seine Freude. In unserer Geschichte ist es der Engel, der Bote Gottes, der von Freude spricht, niemand anderes. Es sind die himmlischen Chöre, die jubilieren und vor Freude Lieder schmetten, nicht die Hirten. Die sind verstört. Die Weihnachtsgeschichte macht klar, die Freude am Heiligen Abend ist Gottes Freude. Nicht ein Wort darüber in Bezug auf Maria und Josef. Ja, die staunen und denken drüber nach, aber sie sind mit Sicherheit erschöpft und ähnlich verstört wie die Hirten. Das Neugeborene ist noch kein Tag alt und plötzlich schauen wildfremde Männer rein. Ganz ehrlich, meine Frau und ich, wir wären alles andere als hoch erfreut gewesen. Aber die Freude ist in der himmlischen Welt, dass die Rettung endlich losgegangen ist. Dass der Moment der Nähe gekommen ist, dass der Brückenschlag zu uns erfolgt ist. Kurz gesagt, zu Weihnachten freut sich Gott über uns. An Weihnachten freut sich Gott über uns. Über den Beginn dieser besonderen Beziehung mit seinen Geschöpfen und über den Beginn, können wir auch sagen, den Kick-off seiner Rettungsbewegung für diese Welt. Es ist seine Freude und wir sind lediglich dazu eingeladen, uns anstecken zu lassen. Mehr nicht. Wir müssen uns nicht verpflichtet fühlen, auch nicht das letzte bisschen Stimmung selbst produzieren, sondern die Weihnachtsfreude gibt es schon, nämlich bei ihm. Stellt euch vor, wir alle würden jetzt nicht gemeinsam hier sitzen, sondern draußen irgendwo am Ortsrand stehen. Alles ist ruhig, alles ist dunkel, nur in einiger Entfernung ist ein großes Haus, das hell erleuchtet ist. Eine große Feier findet dort statt. Die Fenster leuchten und man kann die Party bis zu uns hören. Da ist gute Stimmung und Musik, Menschen kommen raus, lachen, gehen wieder rein und wir stehen in einiger Entfernung und schauen auf dieses Haus. Was ist dieses Haus? Es ist Gottes Feier und Gottes Freude über uns. Ein Bild dafür. Die Feier ist schon am Laufen. Wir können hingehen, reingehen und ein Teil davon werden. Es ist eine Feier, für die wir nichts selbst getan haben. Nichts. Aber in die wir uns hineinziehen lassen dürfen. Und wie ist es mal ganz praktisch gesprochen? Wie ist es, wenn man auf eine Feier geht? Wie wird man da reingezogen? Eigentlich ganz einfach, indem man zum Beispiel ein Glas Sekt in die Hand gedrückt bekommt. Oder ein Bier oder ein Häppchen. Jemand sagt, hier, nimm erst mal, komm erst mal an und dann langsam kommt man so in die Feier rein. Und hier ist jetzt der Punkt, alles, was ihr heute Abend anfasst, auch dieser Gottesdienst schon, alles, was ihr heute Abend anfasst und nehmt, kann diese Funktion eines Sektglases haben. Der Weihnachtsbaum, auf den ihr schaut, das Geschenk, was euch jemand in die Hände drückt, der Geschmack des Weihnachtsmenüs, all diese Dinge haben nur eine begrenzte Kraft und eine begrenzte Herrlichkeit in sich selbst. Aber zu Weihnachten sind sie als erstes als dieses Sektglas gedacht, das du an der Tür bekommst, das uns in die eigentliche Party hineinführen soll. Als der Willkommenstrink, um warm zu werden für die eigentliche Freude, die er schon über uns hat. Lass dir das Glas und die Häppchen in die Hand geben, in Form des Baumes, der Kerzen, der Geschenke, des Bratens. Sieh es als das an, nicht als mehr. Lass es dabei begnügen, als Wege in seine Freude. Gottes Freude über dich. Ein Literaturwissenschaftler hat vor einigen Jahren in der Zeit eine Rezension über die Weihnachtsgeschichte geschrieben. Und dabei hat er diesen interessanten Satz verfasst, den ihr auch in eurem Programmblatt als letztes Zitat findet. Er hat Folgendes geschrieben. Wenn man sie für wahr hält, dann folgt daraus nichts weniger als Umwälzung und Umkehr. Umwälzung des Bestehenden, Umkehr des Einzelnen. Es kann sein, wahrscheinlich ist es sogar die Regel, dass man sich von der Botschaft überfordert fühlt. Aber abweisen kann man sie nur, wenn man das Evangelium für nicht wahr hält, also bloß für eine Erfindung leicht überspannter Seelen. Die Weihnachtsgeschichte beendet die Beliebigkeit. Die Frage an uns heute ist, was an dieser Geschichte wird dich umwälzen? Oder hat es Potenzial, dich umzukehren? Der heilsame Aspekt von Schrecken, Respekt vor dem, den keine Menschheit je beschloss, das Zeichen des Christuskindes im Einkaufswagen oder die Freude, die Gott schon lange für dich und für mich hat. Die Tage der Weihnachtszeit sind eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, wobei uns Umwälzung des Bestehenden und Umkehr des Einzelnen beginnen kann. Amen.